Radio 1. Favorit Musik.
Ja, heute geht's um Punk. Wo schlug der Punk in der damaligen BRD der späten 70er Jahre am heftigsten ein? Was denken Sie? Ganz klar Hamburg. So zumindest lautet die Antwort auf die Frage Berlin oder Düsseldorf. Hamburg also, das behaupten Alf Burchardt und Bernd Jonkmanns, Entschuldigung, in ihrem neuen Buch Hamburg Calling heißt es. Punk, Underground und Avantgarde 77 bis 1985. Mein Kollege MC Lücke, der war zumindest seit den 80ern dabei, also Anfang der 80er, kennt den frühen Punk aus erster Hand und hat sich mit den beiden Herausgebern über den Punk in der Hansestadt unterhalten. Hallo MC.
Hallo Katrin.
Wer gewinnt dann für dich den Städtestreit um die Deutungshoheit im westdeutschen Punk?
Ja,
ich bin gespannt.
Ich sehe Düsseldorf, Berlin und Hamburg eigentlich auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Inhalten, Schwerpunkten. In Düsseldorf hatte der Punk einen Austausch mit der Kunstakademie. Berlin hatte vorrangig die genialen Dilettanten. Das kaputte West-Berlin war der ideale Spielplatz für alle möglichen Formen von Punk. Und Hamburg war durch und durch proletarisch geprägt. Wenn es also darum geht, dass Klischee vom sogenannten Assi-Punk zu bedienen, dann lag Hamburg in dieser Disziplin wahrscheinlich weit vorne.
Und wie ging es in Hamburg los mit dem Punk? Was waren die ersten Bands?
Als erste Hamburger Punk-Band gelten Big Balls and the Great White Idiot mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahre 1977. Wir hören mal kurz in den Eröffnungstrack I'm a Punk rein, bevor uns dann der Hamburger Autor und Punk der ersten Stunde Alf Burchardt die lustige Geschichte von Big Balls erzählt.
Für Hamburg war das die erste Punkband und das waren einfach vier Jungs, die harten Rock'n'Roll liebten, und als dann Punk aufkam, haben sie mir einfach ein paar Umdrehungen schneller gespielt. Und das waren auch Jungs, die ihre langen Haare behielten und es auf vier Alben brachten, und irgendwann waren sie dann verschwunden. Ganz spät haben sie nochmal ein Album aufgenommen mit dem Schauspieler Jan Vetter, da war es dann aber schon lange vorbei mit Punk.
Ja, Punk mit Jan Vetter, das hätte sich 1977 natürlich niemand in Hamburg vorstellen können. Aber wie von Alf Burchardt gerade richtig beschrieben, haben die Big Balls im Grunde genommen nur die Gunst der Punkstunde genutzt. Die Razors dagegen, die wollten es so richtig wissen. Ihre erste Single hieß 1977. Sie schrieben sich mit einem S in Runenschrift und hatten eine Rasierklinge auf dem Cover. Schlicht und ergreifend, wie ihre Musik, wie ihre Texte. Es ist 1977. Wir haben nichts zu verlieren und keine Zukunft. Der Hamburger Fotograf Bernd Jonkmanns weist nachfolgend darauf hin, dass der Punk in seinen Anfangstagen, was Veröffentlichungen betrifft, eine reine Single, also 7-Inch-Angelegenheit gewesen sei. Ein Format, das kurze, knackige Songs schon immer bevorzugt hat. Und zu Recht verweist Jonkmanns auf den Standortvorteil der Hansestadt, der ja auch schon bei den Beatles und dem Merseybeat in Hamburg eine wichtige Rolle gespielt hat.
Die haben damals, glaube ich, nur Singles gemacht, wie das so üblich war. Und so ist auch der Punk nach Hamburg gekommen, weil wir hatten natürlich in der Stadt täglich Fähren nach England. Und so haben die Leute, die dann rüberfahren, ganz früh die Punk-Singles mitgebracht. Und deswegen war die erste Welle ähnlich wie englische Bands, schnelle Nummern, schneller Rock'n'Roll.
Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen was über die frühen Tage der ersten Hamburger Punkbands erfahren, aber wenn ich gerade höre, eine tägliche Fähre von Hamburg nach England und zurück, das hat doch nicht nur Tonträger gebracht, sondern auch prominente Punkbands aus England, oder?
Ja, absolut. Die Vibrators, Johnny Moped oder auch The Clash spielten ihre ersten Gigs auf deutschem Boden in Hamburg. Legendär und in die Hamburger Musikgeschichte eingegangen ist dabei der Auftritt von The Clash am 19. Mai 1980 in der Markthalle. Die Hamburger Punks, wie gesagt, überaus proletarisch geprägt, hatten sich für diesen Abend einiges vorgenommen, wie Buchautor Alf Burchardt sich erinnert.
Ich habe jetzt aber in der Recherche zu dem Buch auch festgestellt, dass einige Punks an dem Abend hingegangen sind mit der festen Absicht, Joe Drummer einen ungemütlichen Abend zu bereiten, weil sie eben meinten, die Clash seien Verräter, Vertrag bei der CBS und so weiter. Joe Strummer würde nur noch ein Modepunk sein. Und die machten dann auch schnell ihr Missfallen bemerkbar und probierten die Bühne zu stürmen, probierten Joe Strummer ans Leder zu gehen, der aber auch kein Kind von Traurigkeit war und durchaus Kontra gegeben hat. Und die Clash haben dann trotz dieser ganzen Widrigkeiten ein, wie ich es in Erinnerung habe, sehr gutes Konzert gespielt.
Und was meinte Burchard damit, dass Joe Strummer kein Kind von Traurigkeit gewesen sei?
Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja,
der Frontmann der Clash durfte nach dem Konzert die Davidwache auf St. Pauli kennenlernen und das laut Burchard nicht ohne Grund.
Ich hatte einen Tumult mitbekommen in der Markthalle und habe gesehen, dass Joe Strummer mit der Gitarre im Publikum verschwunden ist. Offenbar hat er die einem über den Schädel gezogen. Joe Strummer war dann wieder auf der Bühne, das Konzert ging weiter. Und auch aus Erzählung habe ich denn nur gehört, dass Joe Strummer in der Nacht ein, zwei oder drei Stunden im Polizeigewahrsam verbracht hat.
Ich liebe diese Geschichten. Und diese Geschichten aus den frühen Tagen des Punk werden am Freitagabend die Autoren von diesem Buch Hamburg Calling in deiner Sendung Sounds and Stories zum Best geben, hoffe ich zumindest. Denn Burchard und Jonkmanns, die werden bei dir zu Gast sein, aus seligen Punkzeiten schwelgen. Einen Gassenhauer nach dem anderen werdet ihr hoffentlich spielen. Wir haben das Buch zur Verlosung hier. Da können Sie jetzt gerne anrufen. 0331 70 99 111 und es gewinnen. Und ich darf jetzt auch einen Song spielen. Und zwar von The Clash, Police in My Back. Vielen Dank, MC.
Danke, Katrin.